Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Surfer Max Neuböck von der River Wave in Ebensee.
Wir haben hydraulisch bewegbare Stahlklappen bei uns, die die Welle erzeugen und wir können die ja einstellen. Wir sind aber nach wie vor von der Natur abhängig und die Wellen ist nie gleich.
Mit seiner großartigen Welle in der Traun hat er nicht nur das Salzkammergut um eine Attraktion reicher gemacht, sondern auch das Wellenreiten hier zu uns in die Berge geholt.
Ich glaube schon, dass das die Salzkammergut ausmacht, diese Gegensätze, dieses Bewusstsein über die eigene Tradition, ja, und aber trotzdem sehr viel innovative, moderne Sachen, die aus dem Salzkammergut rauskommen.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Hey, ich muss da was mitgeben oder weitergeben. Wir haben einige Leute geschrieben. Weißt du, worum es geht?
Nein, worum geht's?
Sagt er das. Wir sind ja schon einiges Wochen jetzt am Attersee. Wir machen Sommerfrische. Und den Leuten fällt auf, dass du immer mehr in den Dialekt kippst.
Das stimmt tatsächlich. Oje, oje. Aber keine Sorge, ich reiß mich zusammen.
Ja, ist das positiv oder negativ, würdest du sagen?
Das sehen manche wahrscheinlich so und manche so.
Also ich finde es positiv, ich finde es sehr bodenständig und mir gefällt das. Du hast auch mittlerweile das schon umgedreht. Du sagst nicht mehr der Peter Zeitlhofer, mittlerweile sagst du der Zeitlhofer Peter.
Ja? Genauso gehört's.
Willkommen im Salzkammergut. Wir sind heute in Ebensee.
Ja, so ist es. Und wie man schon hört, wir sind direkt am Wasser.
Ja, es ist toll. An der Traun. Ich war schon einmal hier, Robert, du nicht. Ich bin immer wieder begeistert. Wir sind auf der River Wave und wir haben heute zu Gast den Visionär, der hinter dieser Welle, hinter dieser stehenden Welle im Fluss steht, nämlich den Max Neuböck. Servus, Max.
Grüß euch, servus.
Jetzt müssen wir das kurz beschreiben. Wir sitzen da direkt bei deiner Welle, die du ja geschaffen hast und gebaut hast. Über all das werden wir heute reden. Daneben gleich die Traun. Hast du dir eigentlich die Stelle hier ausgesucht oder war das sozusagen irgendwie schon gegeben?
Na, wir sind hergegangen und haben gesagt, was für physikalischen Rahmenbedingungen brauchen wir, also genug Wasser und genug Höhenunterschied. Dann durch das, dass ich aus Ebensee bin, wollte ich jetzt auch nicht ewig weit fahren und im Endeffekt ist dann heute halt die Strecke zwischen, die Fließstrecke zwischen Ischl, wo die Ischl und die Traun zusammenfließen und den Traunsee, weil nachher, nach Gmunden runter, da sind es viele Kraftwerke, ist halt überblieben und da hat es dann eh nur zwei, drei Stöden geben, die wirklich in Frage kommen würden und das war eigentlich die beste von denen. Darum haben wir mit der einmal angefangen und zum Glück ist da dann nicht gleich raus, was geworden.
Aber wie geht das bitte? Gehst du dann zu die Bundesforste oder ich weiß nicht einmal, wer da zuständig ist und sagst, die hättest du gern?
Ja, das war das große Problem, dass nicht einmal die Behörden selbst gewusst haben, wer alle zuständig ist. Wir haben dann zum Glück einen guten Bekannten gehabt, der uns ein bisschen weitergeholfen hat, was für Bewilligungen braucht man da unter Umständen. An wen müssen wir sich wo, auf welchem Amt wenden und dann haben wir halt, sagen wir, wie man sich das von dem Asterix und Obelix Film kennt, wo er den Passierschein braucht, von Pontius zu Pilatus gerannt und haben aber dann schon herausgefunden, wer zuständig ist, welche Bewilligungen das wir brauchen und das war schon ein langer Prozess, aber unterm Strich hat das dann doch relativ gut funktioniert, ja.
Aber ich denke mir, da muss man schon ziemlich reinbeißen und hartnäckig sein, dass man da nicht rausfällt aus dem Prozess. Oder bist du so ein Mensch, wenn du eine Vision hast, wenn du einen Traum hast, dann gehst du dem nach?
Ja, schon. Also wenn ich wirklich was will, dann gibt es relativ wenig, das mich davor aufhält, dass ich das auch wirklich umsetze oder kriege. Ja.
Und noch dazu bist du Pionier, oder? Ich kenne das nirgends anders in Österreich, oder?
In der Art und in der Größe, wie wir das da haben, gibt es eigentlich weltweit nicht, ja. Genau.
Also sogar weltweit?
Ja, genau. Also wir haben wirklich, man, es gibt schon künstliche Wellen im Fluss, vor allem in die USA drüben, da haben wir einen von unseren Ingenieuren her, der sich gerade mit dieser Wellenentstehung beschäftigt, aber in der Größenordnung haben nicht einmal die, die es umgesetzt haben, die sind eigentlich führend am Weltmarkt, ja.
Vielleicht erklärst du uns ganz kurz mal die Eigenschaften der Welle, also jetzt die Maße oder alles, was man sozusagen technisch dazu wissen sollte.
Die Welle ist 10 Meter breit, je nach, wenn man genau so 9,99, weil das ist der Betonbauer, hat es auf einen Zentimeter gut hingebracht, ja. Bis zu 1,5 Meter hoch, das kommt darauf an, wie viel Wasser das ist und in dieser Art und Weise die größte eigentlich auf der ganzen Welt. In den USA gibt es ein paar Projekte, wo einmal was Größeres kommen wird, aber die sind noch nicht umgesetzt, ja.
Bevor wir jetzt dann thematisch ins Wasser gehen und wirklich über Surfen, über das River Surfen und so weiter sprechen, sprechen wir mal über dich. Wir wissen schon, du bist hartnäckig, du hast Ziele, Visionen. Aber wie würdest du jemanden, der dich nicht kennt, dich selber in drei Worten beschreiben? Wer bist du?
Ich finde es lustig, weil ich heute, wie ich in Dorbeck gefahren bin, habe ich den Podcast von der Katte Zeitung gehört.
Ja,
und
gesagt, oder?
Ja, genau. Und dann habe ich mir schon gedacht, na Hilfe, wenn die heute kommen, was soll ich darauf antworten? Seitdem habe ich aber nicht mehr drüber nachgedacht.
Ja, ja.
Ich würde sagen, definitiv hartnäckig, zielstrebig, ein bisschen verrückt. Ja. Und die dritte Eigenschaft ist wahrscheinlich gemütlich. Ja.
Würdest du sagen, du bist der typische Salzkammergurtler?
Ich glaube, es ist, glaube ich, schwierig, dass man sagt, so dieses, was ist ein typischer Salzkammergurtler? Aber wenn man da einen gröberen Begriff zusammenfasst, was ist ein typischer Salzkammergurtler, dann würde ich schon sagen, ja, glaube ich schon.
Bevor wir jetzt wirklich noch darüber sprechen, wie das ganze Projekt dann zustande gekommen ist, würde ich gern den Moment mit dir zurückholen, wie du zum ersten Mal dann gesurft bist auf dieser Welle. Was war das für ein Gefühl? Das muss ja irre sein, oder? Wenn man plötzlich so ein Ding umsetzt und dann ist es da und man kann selber surfen.
Ja, das war lustig, weil das war tatsächlich der erste Tag, wo wir die Wellenanlage in Betrieb genommen haben. Und es war insofern lustig, weil ich war der Letzte, der da war. Alle anderen waren schon da. Unsere Ingenieure waren schon da, die ganzen Stallwasserbauer waren schon da. Alle, die halt irgendwie mehr involviert waren, waren schon da. Nicht da, ich war nicht da. Und dann bin ich gekommen, dann haben wir das eingeschaltet, haben so eine im System eine vorgefertigte Klappenstellung gehabt von den Stahlklappen, wo es hinfährt. Dann haben wir die eingegeben, zack, bumm, war die Wellen da. Und dann war es so, ja, was tun wir jetzt? Und dann alle so, ja, jetzt gehen wir surfen.
Also. Wann war das?
Das war im Anfang April 2020.
Wow. Und wie war das? Ist es sofort gegangen? Hast du das sofort können?
Ja, ich bin eingestiegen und nach 2 Sekunden ins Wasser gefallen.
Also ehrlich ist auch.
Das war die erste Runde. Dann habe ich mich aber nur mehr aufgestellt, dann hat es super funktioniert. Ja. Nein, es ist von Anfang an gegangen, ja. Hat super passt. Ja. Wir haben schon in den letzten Jahren dann viel Feintuning gemacht, dass die Qualität auch bei allen Wasserständen gut passt. Aber ja, das war schon ein langer Weg noch, aber jetzt mittlerweile super zufrieden und es hat schon von Anfang an funktioniert, ja.
Jetzt weiß man ja von dir, du bist leidenschaftlicher Surfer auch schon vorher gewesen. Wie ist denn bei dir die Surfleidenschaft losgegangen? Weil es ist ja trotzdem nicht das Naheliegendste hier im Salzkammergut, dass man sagt, ich bin Wellenreiter und ich ziehe das durch.
Nein, der klassisch zum Surfen angefangen habe ich wie der Großteil von den Österreichern im Urlaub, im Sommer, schon relativ jung, mit 7. Und dann von dem Zeitpunkt an war es halt immer so, ich wollte, wenn wir Urlaub gehabt haben, irgendwo ans Meer und surfen gehen. Dann Sommer, eh klar, in die Osterferien, wenn es gegangen ist. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt, dass ich immer, wenn ich Urlaub gehabt habe und frei gehabt habe, irgendwo am Meer war, wo es zum Surfen gegangen ist. Und mit 14 oder 15 bin ich dann draufgekommen, dass es in Ebensee ein Stück weiter flussabwärts eine natürliche Welle gibt. Und habe dann dort zum Surfen angefangen. Eigentlich als Ersatz fürs Surfen am Meer, wenn ich nicht ans Meer fahren kann. So, ich habe einen Tschü gemessen, ist eh klar, da hat man jetzt eine Ferien, aber sonst kann man nicht weg. Und irgendwann, ein paar Jahre später, ist das Ganze aber gekippt. Und dann ist es nicht mehr so darum gegangen, wo kann ich ans Meer überall hinreisen und surfen, sondern wo kann ich am Fluss überall hinreisen und surfen.
Aber du tust es so, als wäre das die normale Geschichte. Aber ich glaube, die wenigsten fangen mit 7 Jahren zum Surfen an. Hast du da irgendeinen Mentor gehabt, irgendjemanden, der dich mitgenommen hat? Hast du das bei wem gesehen oder wie kommt das mit 7?
Also ich habe das einfach gesehen, dass es Leute gibt, die im Ozean auf große Wellen surfen, also direkt da in Natura am Strand. Und dann habe ich zu meiner Eltern gesagt, Papa, Mama, ich würde das auch machen. Und dann haben wir halt haben sie mir so ein kleines Bodyboard gekauft, mit dem habe ich angefangen. Und wie wir dann wieder vom Urlaub daheim waren, haben wir, glaube ich, in Gmunden beim Hammerschmidt dann mein erstes Surfboard gekauft. Das war eh gar nicht so einfach, dass man damals, das war um die 2000er herum, ein Surfboard kriegt, ein gescheites, und nämlich auch in einer Größe für einen 8-, 9-Jährigen. Und das war dann der Beginn. Und mit dem bin ich dann relativ lang surft sogar.
Mit dem Brettl.
Genau, ja.
Aber jetzt bist du wahrscheinlich, lieber Max, der Profundeste, der uns den Unterschied erklären kann vom Surfen am Meer und auf dem Fluss.
Der größte Unterschied ist, und auch das, was die Grundlage für alle anderen Unterschiede ist, am Meer kommt die Welle von hinten und schiebt die an. Und am Fluss kommt das Wasser von vorne und probiert eigentlich, dass die aus der Welle raustreibt. Das ist der größte Unterschied. Und dementsprechend ist die Gewichtsverlagerung am Surfboard ein bisschen anders. Die Surfboards sind anders. Und da gibt es halt dann ganz kleine Unterschiede. Wenn man am Meer surft, hilft es. Aber nur weil man mehr surfen kann, heißt nicht, dass man am Fluss surfen kann.
Und umgekehrt?
Umgekehrt auch nicht wirklich. Nein. Es hilft sicher. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mein Surfen mehr durch das Surfen am Fluss verbessert habe. Aber es sind ganz andere Voraussetzungen. Bei uns kannst du auf der Seite hinsitzen und aufs Brettl aufsteigen. Und am Meer musst du auspaddeln. Ja. Du musst schauen, wo brechen die Wellen, wann kommen die, wo positionierst du die am gescheitsten. Das ist alles, das kannst du am Fluss nicht üben.
Musst du, oder wie lange hast du Pionierarbeit machen müssen bei den Surfern, die am Meer surfen, dass es trotzdem im Fluss auch toll ist? Weil ich habe ein paar Leute erzählt, wo wir halt hinfahren und die haben gesagt, ja, aber es ist nicht Surfen am Meer. Das soll es ja auch nicht sein. Aber wie oft musst du das den Menschen erklären, dass es was Eigenständiges ist?
Immer noch.
Tatsächlich?
Immer noch, ja. Es gibt auch ganz viele Surfer am Meer, die gar nicht wissen, dass man am Fluss surfen kann. Mhm. Und die Pionierarbeit, die wird, glaube ich, nie aufhören. Ja. Es ist zwar beides Surfen, aber es sind schon zwei unterschiedliche Sportarten. Definitiv.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es ist eine komplett eigene Sportart. Gibt es jetzt eigentlich auch schon Bewerbe? Gibt es auch eigene Meisterschaften und diese Dinge?
Es gibt Bewerbe, es gibt da Meisterschaften und wir haben das früher, es gibt ja natürliche Flusswellen auch, da haben wir das früher schon gemacht. Also vor ungefähr 10 Jahren haben wir dort schon einen Contest gemacht in Ischl damals. Und es hat sich, da hat man nur dieses klassische Regelwerk vom Surfen am Meer hergenommen, natürlich ein bisschen angepasst am Surfen am Fluss. Und in den letzten Jahren ist aber das Niveau und auch die Anzahl der Surfer, die am Fluss surfen, so rasant gestiegen, dass wir das ganze Regelwerk anpassen müssen haben. Und das hat sich dann schon in eine Richtung eine eigene Sportart entwickelt. Weg vom Surfen am Meer hin zu schon was Eigenständigem.
Aber treffen Sie die beiden vielleicht im Lifestyle?
Ja, schon. Also es ist nach wie vor... Wir haben hydraulisch bewegbare Stahlklappen bei uns, die Welle erzeugen und wir können die ja einstellen. Wir sind aber nach wie vor von der Natur abhängig und die Wellen sind nie gleich. Also nur weil ich jetzt, sagen wir, 100 cm Wasserstand habe und 2 Wochen später habe ich auch wieder 100 cm Wasserstand, heißt das nicht, dass die Wellen gleich ist, auch wenn die Klappen gleich eingestellt sind. Weil der Schoder liegt einmal dort drinnen, der Schoder liegt einmal da drinnen, das Wasser hat eine andere Temperatur und diese Naturverbundenheit, das haben die zwei Sachen schon gemeinsam. Ja.
Aber da wirklich eine Frage dazu. Fasst du die Klappe dann am Abend runter?
Ja, ist eine Auflage, eine wasserrechtliche, dass wir außerhalb von unseren Betriebszeiten keine surfbare Welle erzeugen dürfen.
Haben wir nämlich gedacht. Super.
Sonst wären wir heute am Abend kommen.
Ja, sonst wären wir heute am Abend kommen.
Aber ich muss gleich leider anders auf dem Programm überlegen.
Ich musste jetzt, wir haben sie im Vorgespräch schon kurz beplaudert. Ich kenne so Projekte mit The Wave, weil das gibt es ja auch mobil. Das allererste Mal habe ich sie in einem Einkaufszentrum fix eingebaut, statt am Shop in Amerika gesehen. Das war fantastisch. Da stehen die Leute vor der Auslage, wie vor einer Modeauslage und sind begeistert, wenn die Jungen das da drinnen machen. Dann habe ich es natürlich gesehen, in Wien gab es mal ein Projekt am Schwarzenbergplatz und jetzt ja die letzten Jahre schon sehr erfolgreich bei der Westfield SCS. Da ist es ja immer bei den Terrassen und kommt wirklich gut an. Da habe ich aber, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein ganz anderes Publikum gesehen als bei dir. Es sind meistens dort nur wirklich die Teens, die Jungen. Du hast hier völlig gemischtes Publikum, oder?
Absolut. Ich meine, es ist schon der Grund, warum wir wahrscheinlich weniger Teenager oder Junge haben, ist ja die Erreichbarkeit. Wir sind jetzt nicht mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn erreichbar, sondern du musst halt mit dem Zug fahren, da bleibt nicht jeder zweite stehen und dann musst du nur 20 Minuten zu Fuß gehen. Und alle, die keinen Führerschein haben, dann sind sie dann halt ein bisschen schwerer und halt oft den Weg nicht an. Aber ja, das Klientel bei uns ist sicher anders wie auf diese künstlichen Wellen. Was für ein Klientel das ist, kannst du aber auch nicht ganz genau sagen. Wir haben wirklich von, ich sage mal, die regelmäßig kommen, Jugendliche, die Jahreskarten haben, 13, 14 Jahre Weg bis hin zu 60, 65. Neulich haben wir einen da gehabt, der war 63er Jahrgang, der ist auch früh gefahren. Also vom Alter her alles und auch vom Lebensstil oder von der Person her alles Mögliche. Wir haben die ganz normalen Surfer-Dudes, lange blonde Haare, ein wenig verblendet und das Wichtigste ist, dass man jeden Tag surfen gehen kann, bis hin zu Anwälte, Unternehmer mit 250 Mitarbeitern, zwischendrin ganz normale 0815 Bürger, wenn man es so beschreiben würde, die sich nach der Arbeit um 4 Uhr überlegen, gehe ich heute am Berg, gehe ich Mountainbiken oder gehe ich nur eine Runde surfen. Ja.
Sehr toll. Gehen wir in die Welle rein. Erklär uns einmal, wie surft sie sich? Nimm uns mit, wenn sie so eingestellt ist, dass sie für dich perfekt ist, was ist das für ein Gefühl?
Wenn es für mich perfekt ist, dann habe ich eine schöne, glatte Oberfläche. Das ist ja, was ich von den Surfern, die verschiedene Wellen schon gesurft sind, immer wieder her, dass unsere Welle so weich ist und so sauber, so eine glatte Oberfläche hat und nicht unruhig ist. Dann ist es steil und druckvoll, aber nicht zu steil. Okay. Weil das ist dann, wenn du drin springst, tust du oft ein bisschen leichter, wenn es ein bisschen flacher ist und wenn es nicht voll auf Anschlag läuft. Ja. Aber dann ist es für mich perfekt.
Was machst du denn für Tricks? So Pop-Shobit, die kennst du vom Skateboarden, oder was sind das dann für Sachen?
Ja, genau. Also es ist so eine Mischung zwischen Tricks am Meer, also Tricks wie die Surf-Sachen, die am Meer sind, und schon Tricks vom Skateboarden, absolut, oder Snowboarden. Also eher Reverse 360s gesprungene, Pop-Shobit, genau, so in die Richtung. Das sind dann die Tricks.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid am Fluss gesurft. Wann ist zum ersten Mal die Idee gekommen, man muss ja wirklich sagen, dass du eine eigene Welle baust?
Boah, die Idee ist, glaube ich, ziemlich im ersten oder zweiten Jahr schon gekommen, wie ich am Fluss surfen war, weil ich habe von daheim mit dem Radl runterfahren können zu dieser natürlichen Welle, habe dort den ganzen Tag surfen können oder den ganzen Nachmittag, wenn ich halt von der Schule gekommen bin. Das war aber das Thema, es geht halt nur, wenn genug Wasser ist, was halt im Salzkammer gut in der Schneeschmelze der Fall ist oder wenn es stark geregnet hat. Das ist halt nicht jeden Tag. Und wie dann die Schneeschmelze vorbei war, habe ich mir gedacht, naja, wenn die Wellen dort unten 40 Meter breit ist und die geht nur 2 Monate im Jahr, dann baue ich was, das ist nur 10 Meter breit und dafür geht es jeden Tag.
Ja. Einfach fantastisch. Also auch wirklich vom Ambiente. Nur hat man da nicht manchmal plötzlich einen Fisch im Gesicht?
Ab und zu, ja, schon. Also es ist wirklich, ich glaube, im Gesicht weniger, aber es kommt schon durchaus vor, dass wenn du jetzt auf der Wellen surfst, dass der Fisch immer aus dem Wasser rausspringt. Ja.
Was für tolle Bilder.
Ja, ja. Wow. Absolut.
Sowas hätte man gern für Instagram, unbedingt.
Du, jetzt erzähl uns mal outfitmäßig. Also die Neoprenanzüge sind wahrscheinlich Vorschrift. Verletzungstechnisch, was muss man sonst noch beachten?
Nein, verletzungstechnisch haben wir eigentlich relativ wenig Vorschriften. Es wird halt nur ein Helm empfohlen. Der ist aber auch freiwillig. Ja. Man kann sich immer gratis an ausleichen. Ausrüstungstechnisch, du brauchst ein Surfboard. Und eine Badehosen oder ein Bikini war halt auch gut. Ja. Wenn es im Sommer warm ist, geht das auch wirklich mit den Badehosen. Ja. Wenn es ein Sommer ist wie heuer, na ja, dann brauchst du zumindest irgendwie ein bisschen Neopren ab und zu. Aber ich sage mal, Standardausrüstung ist Surfboard, Neoprenanzug, Schuhe, Helm, fertig.
Also. Kriegt man aber auch alles hier, oder?
Kannst du alles ausleichen, ja.
Ich muss immer wieder zurück zu deiner Geschichte und zu dem Bau hier, weil das finde ich so wahnsinnig spannend, wenn du gesagt hast, die Behördenwege waren viel und immer wieder ist man von Pontius bis zu Pilatus geschickt worden. Warst du manchmal kurz davor, rauszudroppen? Hat es das gegeben oder den Zweifel, was mache ich da eigentlich? Weil ein Risiko ist natürlich auch, wenn man sowas startet.
Ja, absolut. Das war schon in der Bewilligungsphase, hat es ab und zu schon Tage gegeben, wo ich mir gedacht habe, hey, ich glaube, das wird nichts mehr. Weil nicht, weil die Behörden so dagegen waren, sondern weil es einfach schwierig war, für die Behörden selbst nämlich, zu sagen, was für eine Bewilligung das wir brauchen, weil es sowas noch nicht gegeben hat. Wenn jetzt wer kommt und sagt, er will ein Haus bauen oder es kommt wer und sagt, er will ein Wasserkraftwerk bauen, dann gibt es, ich sage jetzt mal, eine Blaupause, grob gesagt, was für eine Bewilligung das man da braucht. Nur wenn man daher kommt, da weiß eigentlich keiner so genau, was braucht man da. Und das war schon oft in der Planungsphase schwierig, also dass ich mir gedacht habe, ich glaube, das wird nichts. Ja. Es ist dann, ich war schon hartnäckig und es waren die Behörden dann, muss ich ja wirklich sagen, sehr hilfsbereit. Und wie wir dann die Bewilligungen gehabt haben, hat das super passt, dann haben wir sich noch um die Finanzierung kümmern müssen. Das war schon eine Herausforderung, aber jetzt sicher eine von den kleineren. Und beim Bau, ja, der Bau war dann schon nochmal was Eigenes. Der Bau war sehr schnell, wir waren gut im Kostenrahmen, ja. Aber ja.
Ausschauen tut es wie ein Wehr, aber es ist natürlich eine Sportanlage in Wirklichkeit dann von der Behörde, oder nicht?
Das ist jetzt so das große Thema, wo eigentlich keiner genau weiß, immer noch, was ist das jetzt genau? Also es ist wirklich tituliert als Wasserbauwerk, als Flussbauwerk, das zum Surfen genutzt werden kann. Ja, und für das Ganze, für diesen Wellenkanal, haben wir keine Baubewilligung gebraucht, sondern nur eine wasserrechtliche Bewilligung, weil es gleichgestellt ist mit einem Wasserkraftwerk.
Cool.
Unfassbar. Jetzt reden wir immer vom Sommer. Die Leute sind im Bikini, in der Badehose, wenn es passt. Aber du hast ja die Welle das ganze Jahr offen, oder? Verändert sich das vom Sommer zum Winter, vom Herbst zum Frühling?
Ja, absolut. Also wir haben einmal die Veränderung in der Landschaft um uns. Jetzt ist alles super schön grün. Im Herbst fangen die Blätter an, dass sie sich verfärben, schaut auch toll aus. Und im Winter liegt halt dann der Schnee. Also es ist schon immer ein bisschen ein anderes Feeling, wenn man da surfen kommt, übers Jahr gesehen. Das ist das eine. Das andere ist die Temperatur. Im Sommer ist super, da hat es Wasser, so wie es im Juni war, oft einmal 21, 22 Grad. Heraußen hat es 35, also da kannst du in der Badehose gehen. Im Winter hat es halt dann oft Wasser nur 2 Grad, 3 Grad und heraußen hat es auch nicht recht viel mehr. Und dann brauchst du halt eine andere Ausrüstung. Aber es hat jede Saison was für sich, absolut.
Aber gibt es tatsächlich Leute, die zuerst am Feuerkogel snowboarden gehen und dann zu dir surfen kommen? Oder ist das ein Stereotyp? Weil das hat es ja mal in der Tourismuswerbung gegeben, der sich eigentlich nicht erfüllt.
Die Tourismuswerbung gibt es immer noch und das ist kein Stereotyp, der sich nicht erfüllt, sondern den gibt es wirklich.
Tatsächlich. Ja.
Also es sind jetzt nicht 10.000 Leute im Jahr, die das machen, absolut nicht. Aber wir haben schon einige Surfer, die nicht jetzt unbedingt Tagesgäste, weil das ist ja, wird beworben, dieses Snow and Surfen im Feuerkogel, genau. Ja, dass man da oben Skifahren oder Snowboarden kann und dann bei uns surfen gehen kann, sondern wir haben auch viele Jahreskarten, die das machen. Die fahren halt am Vormittag auf und kommen dann auf die Nacht zu uns. Ja.
Aber man muss auch ein bisschen bedenken, sind viele Leute da oder sind nicht viele da, weil du stehst ja dann an, oder? Du bist immer so, was weiß ich, eine, zwei, drei Minuten im Wasser, wenn man es überhaupt aushält, weil es ist recht anstrengend, oder? Und dann kommt der Nächste dran und die stehen brav immer, ich sehe rechts und links bilden sich immer brav die Schlangen und dann kommt immer einer von rechts, einer von links, oder?
Genau, es kommt einer von rechts, einer von links und die Dauer, wo du auf der Welle surfen darfst, ist mit 30 Sekunden beschränkt, damit, wenn da jetzt 10 Leute oder mal 10 Leute geht, aber wenn da 30 Leute stehen, was eher wirklich nur in der Hochsaison am Wochenende so ist, dass du nicht ewig warten musst. Ja. Im Winter stehen, wenn 10 stehen, ist im Winter eher viel. Also im Winter brauchst du keine Sorgen machen, dass du lang warten musst und dass der kalt wird. Da bist du immer in Bewegung.
Aber jetzt muss ich dich schon fragen, weil du das gerade gesagt hast, wie lange würdest du auf der Welle aushalten?
Boah, das... Ich hab mir mal einen Spaß, ich bin einmal 2 Stunden durchgehend auf.
Nein,
ja, vor den Öffnungszeiten. Ja, aber dann haben wir aufgesperrt, dann habe ich aufhören müssen.
Aber das heißt, man würde das schon körperlich aushalten eigentlich, oder? Ich habe mir immer gedacht, dass es so anstrengend ist, dass man dann gleich wieder nach hinten wegdroppt. Aber das heißt, man denkt dann dran, okay, die nächsten wollen, ich muss weg.
Oder sind dann die Oberschenkel hin?
Die Oberschenkel ist das, was du am meisten spürst, ja. Aber das kommt natürlich darauf an, wie gut du bist. Für mich ist das, ich surfe jetzt am Fluss seit 17 Jahren. Ich konnte das blind auch machen. Ich brauchte halt, für mich ist das, wenn ich jetzt nur drinnen stehe, nicht einmal eine großartige Anstrengung. Also wir machen das auch in die Kurse oft, dass man dann halt, dass der Lehrer, ich zum Beispiel, oder der Zweite, der Max oder der Elias, dass wir in der Wellen drinnen stehen und die Schüler kommen einer nach dem anderen einer. Weil wenn die 5 Meter von dir vom Ufer entfernt in der Wellen stehen, dann kannst du als Surflehrer super laut schreien, dass die hören. Oder du stehst halt mit einer drinnen und kannst einer von einem Meter Entfernung ins Ohr flüstern, was da müssen. Okay. Also das ist auch jetzt... Für die öfter surfen gehen, nicht so anstrengend, dass man da ewig lang oben steht.
Aber dann erzähl mal, wir zwei sind ja natürlich Sportskanonen und absolute Talente in eh allem, was gibt's. Wie wird der Start bei uns zwei anfangen? Wir kommen zu dir, Max, und wir wollen unbedingt so einen Kurs haben. Nein, wir wollen dir als Individuallehrer. Wie geht's los?
Individuallehrer, wenn das ich bin, das wird teuer. Nein, im Normalfall, wenn jemand surfen lernen will, dann geht er bei uns auf die Homepage, du kannst dann den Basic-Kurs auswählen, da gibt es vorgegebene Termine, wo sie die Leute einbuchen können. Die dauern 2 bis 3 Stunden, immer vor den normalen Öffnungszeiten in kleine Gruppen, damit du da wirklich genug Übungszeit hast. Dann kommst du her, dann erklären wir dir, auf was du jetzt aufpassen musst. Neoprenanzug, Surfboard, eine kurze Theorieeinheit. Mhm. Ich bin kein Freund von Theorie, ich bin eher der Praxistyp. Das dauert bei mir 2 Minuten. Und
bist du einer, der nie die Gebrauchsanweisung liest?
Ja, so ungefähr. Und wenn ich es dann einschalte und das geht nicht, dann lese ich mir es vielleicht. Ja. Und dann gehen wir schon ins Wasser. Und dann ist eigentlich so, dass, ich sage einmal, 95% von den Leuten, die zu uns kommen und einen Kurs machen, erreichen nach diesem Kurs das Ziel, dass allein die Wellen einsteigen können und ein bisschen hin und her fahren können. Wir setzen das Augenmerk nicht darauf, dass die Leute super surfen können und helfen werden immer beim Einstieg, sondern wir setzen das Hauptaugenmerk darauf, dass die allein die Wellen kommen und Surfen dann eher zweitrangig ist. Nämlich mit dem Hintergrund, dass dann in Zukunft immer allein kommen können und nicht am zweiten mehr brauchen, der einer hilft, bis das mal surfen. Ja.
Aber das heißt, ihr habt zugeschaut. Man setzt das Surfboard in die Welle, sitzt sie hin und versucht dann aufzustehen, während man sie noch hält und dann lässt man los.
Genau, also du legst das Surfboard ein und du hast die Füße drauf, stößt die hin, du kannst die an der Wand noch anhalten, dann schaust, dass du richtig am Board stehst, dann schaust, dass du auf der richtigen Position in der Welle bist und wenn es dann auslässt, dann ist eigentlich Best Case, es geht alles von allein, du fährst weg. Ja.
Ich würde gerne so ein bisschen reinspringen in die Wellen. Das habe ich auch bei Wöche gesehen. Wie lange dauert das, dass man quasi das Board außen hat? Manchmal sogar, ich glaube, in einem Flip und dann steht man und surft.
Kommt darauf an, wie oft du surfen gehst. Aber ich sage mal, wenn du regelmäßig kommst, nach einer Saison, dann hast du es drauf.
Wow. Ja. Peter kriegt die Jahreskarte. Jetzt muss ich natürlich schon auch dich zu einem heiklen Thema befragen, nämlich zu Unfällen. Weil es ist ja ein Sport und bei Sport passiert halt manchmal was. Was sind die häufigsten?
Die häufigsten Unfälle bei uns sind Platzwunden im Kopfbereich vom eigenen Surfboard. Ah. Das ist halt, wenn die Leute keinen Helm aufsetzen und du fährst hinten ins Wasser und das Bredel verfangen sie blöd in der Walzen und dann tauchst du auf, weil du Luft schnappen willst und dann kommt das Bredel daher, kriegst du es auf den Kopf, dann hast du gehabt. Ist jetzt nichts Dramatisches, von den Fällen haben wir 10 bis 15 im Jahr ungefähr. Das sind so die schlimmsten Sachen, die passieren. Ja. Blaue Flecken, weil du mal wohnhaust oder ein kleiner Scherer auf die Füße, weil du beim Außengehen auf irgendeinen spitzen Stein draufsteigst. Ja, das ist ein Sport, wie du sagst. Da gehört es einmal dazu, dass man sich wehtut. Ja.
Wie oft kommst du selber in die Welle? Jeden Tag? Nach wie vor?
Nein, jeden Tag nicht. Ich bin auch früher, glaube ich, nicht jeden Tag gegangen, wie wir aufgesperrt haben. Wie wir aufgesperrt haben, war es ist wahrscheinlich wie so in einem Diagramm dargestellt, wie ein Badewanne oder wie eine Senke. Am Anfang war ich richtig oft, sicher 5-mal in der Woche. Dann ist der Stock ein bisschen abgeflaut, dann war ich halt so 1-2 Mal in der Woche. Ja, vor allem im Sommer, wenn dann viel Arbeit ist. Und die ersten Jahre waren durch das, dass die Leute in Corona nicht ins Ausland gekommen haben, bei uns halt extrem viel los. Und jetzt würde ich aber sagen, hat sich der Betrieb eingependelt, hat sich das rundherum alles eingependelt und einmal surft es. Also ich gehe jetzt schon 2-3 Mal in der Woche gehe ich schon ins Wasser.
Und macht nach wie vor Spaß, oder? Es wird nicht langweilig, weil man immer auf der gleichen Welle surft.
Macht nach wie vor Spaß überhaupt. Ich habe heuer zum Beispiel, ich bin immer das gleiche Surfboard gefahren und heuer habe ich mal anders genommen, das ein bisschen eine andere Form hat. Und das hat mein Surfen nur mal auf ein anderes Niveau gekommen. Und jetzt macht es dann nur mal mehr Spaß, weil man sich nur mal weiterentwickeln kann. Und wenn ich sehe, was die Jungen machen mit 16, 17, 18 Jahren, die wirklich gut sind, und was ich mache, dann ist da noch Luft nach oben. Ja. Also da gibt es schon noch Sachen, die ich noch lernen kann. Ja.
Und du hast auch die Ambition, nach wie vor besser zu werden?
Ja, ich habe jetzt nicht die Ambition, dass ich der beste Surfer in Europa werde und bei den Contests mitfahre und alles gewinne. Das nicht, aber ich will schon, dass ich an mir und an meinem Surfkönnen arbeite und dass das besser wird. Ja.
Sag mal, ich hätte eine Frage noch. Wenn du diese Welle nicht gebaut hättest, würdest du noch da leben im Salzkammergut, glaubst du, oder wärst du irgendwann ans Meer gezogen?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass die Wellen da schon ein großer Bestandteil von meinem Leben ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch da leben darf, wenn es nicht gäbe. Ja, Surfen ist schon ein großer Bestandteil in meinem Leben. Und ich meine schon, ich gehe gerne am Berg, ich bin gerne im Wald, das ist auch wichtig, aber ich glaube, wenn es bei uns keine Möglichkeit gegeben hätte, dass man mehr surft, weiß ich nicht, ob ich noch da war. Aber die Frage stelle ich mir, muss ich mir zum Glück nicht stellen, weil es eben die Möglichkeit ergibt. Ja.
Ich finde es großartig. Jetzt bist du wahrscheinlich täglich da, aber du hast ja auch ein Team, oder? Weil alleine könntest du das auch nicht stemmen.
Genau, also wir haben im Sommer von Juni bis Ende September jeden Tag offen. April haben wir 6 Tage in der Woche, Oktober 5 Tage. Also man ist natürlich auch die Hauptsaison und bei uns sagen sie immer, heim musst, wenn es wieder schön ist. Und insofern macht es keinen Sinn, wenn ich im Winter 7 Tage in der Woche aufspiele und im Sommer nur 2 Tage.
Ich würde es einmal probieren.
Und ich bin jeden Tag da, ja. Aber du brauchst schon, gerade wenn du jeden Tag arbeitest, ein großes Team im Hintergrund, gerade wenn so viele Leute kommen, wie es bei uns der Fall ist, sonst funktioniert das nicht. Also wir sind 3 Eigentümer von der Firma, das sind ich und meine Eltern. Die arbeiten mittlerweile weniger, haben sich ein bisschen zurückgezogen. Und dann haben wir noch 5 Mitarbeiter. Schon lauter Saisonkräfte, man auch immer unterschiedlich, weil bei uns ja die Saison nicht so klassisch ist, Juni, Juli, August, vielleicht bis Mitte September noch, sondern wir starten früher und hören später auf. Ja. Aber da haben wir schon ein großes Team, ja, und ein super Team heuer.
Aber jetzt hast du deine Eltern angesprochen, da müssen wir kurz einhaken. Waren die immer begeistert von der Idee oder haben die gesagt, du spinnst?
Ich hab immer einen Rückhalt gehabt von ihnen, absolut. Sie haben aber, oder sagen wir es anders, wie dann die Bewilligung, die wasserrechtliche Bewilligung, wie wir die gekriegt haben, das war so der größte Bestandteil, da war es dann so, dass es wirklich ernst wird, weil das andere war natürlich schon ein Aufwand, aber war jetzt nicht so kompliziert und nicht so aufwendig wie die wasserrechtliche Bewilligung. Und wie wir die gehabt haben, hat mein Vater gesagt, naja, eigentlich haben wir schon gedacht, dass er mit irgendeiner Behörde herkommt und Nein sagt, aber so wie es jetzt ausschaut, müssen wir das wirklich machen.
Aber glaubst du, hat er es ein bisschen gehofft?
Ich glaube, gehofft nicht. Nein. Ich glaube, er hat schon gehofft, dass wir das umsetzen. Aber er hat damit gerechnet, dass irgendwer kommt und nein sagt. Ja. Die Hoffnung, dass wir es durchziehen, schauen. Obwohl wir, glaube ich, damals alle noch nicht gewusst haben, was wir sich damit anfangen. Ja.
Sag mal, gibt es irgendwelche Eigenschaften, die du durch dieses Projekt, das wahrscheinlich trotzdem eines der größten in deinem Leben ist, neu entdeckt hast?
Ich habe sicher lernen müssen, dass ich mit der Natur arbeite. Ja. Weil der Gedankengang war, ich baue was Künstliches, ich baue was, wo ich die Klappen bewegen kann und immer eine Welle erzeugen kann und dann kann ich jeden Tag surfen. Fakt ist aber, wir haben halt einfach 20 bis 30 Tage im Jahr, wo zu viel Wasser ist, ja, wo das ganze Ding oft so überschwemmt ist, dass man nichts mehr sieht, dann kann ich halt auch nicht surfen gehen. Und das zu akzeptieren, hat schon eine Zeit gedauert, dass ich akzeptieren kann, dass die Natur hergeht und sagt, nein, heute regnet so viel, dass du morgen zu hast. Und dann kannst du halt nicht aufsperren. Das ist natürlich, hat auch bei den Kunden eine Zeit gedauert, dass die das akzeptieren, dass wir, obwohl wir das künstlich erzeugen, trotzdem von der Natur abhängig sind. Jetzt mittlerweile, Kunden voll verständnisvoll, ich kann es akzeptieren. Also das ist schon was, dieses trotzdem dieses Wahrnehmen von der Natur, mit der Natur leben, das habe ich lernen müssen. Ja. Und ich bin sicher viel gelassener geworden durch das. Ja. Weil wenn es halt einmal ist, dass wir zu haben, ja, dann ist es halt so, musst du akzeptieren.
Aber gab es auch große Kritiker des Projektes, die dir wirklich Steine in den Weg gelegt haben? Oder war es nur die Natur im wahrsten Sinne des Wortes?
So wirklich böshaft, ich sage mal, böshaft Steine in den Weg legen, das nicht. Nein, es hat natürlich schon in der Bevölkerung Stimmen gegeben, die jetzt nicht unbedingt erfreut waren und da schon mal gesagt haben, naja, warum brauchen wir das überhaupt? Und das ist eine Verschandelung von der Natur und nein, wir wollen das nicht, auch ohne Begründung. Mhm. Es war von den Behörden, auch wenn es grundsätzlich sehr unterstützend war, es ist halt einfach viel verlangt worden, was ja absolut legitim ist. Ja. Wir haben einen Fischaufstieg bauen müssen, wir haben schauen müssen, die ganze Ökologie, dass wir das berücksichtigen. Wir haben einen Parkplatz im Wald, da haben wir eine Rodungsbewilligung gebraucht, obwohl ja eh unter der Hochspannungsleitung ist, wo nichts wachsen darf. Das sind halt Sachen, die sind verlangt worden. Das ist jetzt nicht böshaft Steine in den Weg legen, aber das ist halt ein Aufwand, wenn du ein Projekt machen willst, das nur dazu in dieser Art einzigartig und das erste Mal in Österreich umgesetzt wird, da gibt es halt dann Steine, die musst du aus dem Weg räumen. Ja. Ja.
Bist du angekommen hier oder gibt es schon wieder Visionen im Kopf, wie es weitergehen könnte, beziehungsweise für ganz was anderes?
Also ich bin da jetzt, heuer, letztes Jahr und heuer vor allem, bin ich mal wirklich angekommen. Ja. Also waren die ersten Jahre waren extrem stressig, weil durch Corona die Leute nicht ins Ausland gekommen haben. Jetzt waren viel bei uns. Wir haben dann auch angefangen, dass wir ein Limit einführen an Tageskarten, weil es nicht mehr funktioniert hat, weil es so überlaufen war. Und jetzt, seit eben die Grenzen und die Corona-Bestimmungen wegfallen, also die Grenzbeschränkungen, die Reisebeschränkungen, die Corona-Bestimmungen wegfallen sind, man kann wieder ins Ausland, es ist wieder unter Anführungszeichen normales Leben eingekehrt, ist auch bei uns jetzt der Punkt erreicht, wo ich glaube, dass ich sagen kann, so schaut ein normaler Betrieb aus bei uns. Weil die ersten 3 Jahre, die waren absolut nicht normal. Und jetzt bin ich mal angekommen. Es ist aber schon so, wer rastet, der rostet. Also es gibt da und dort im Kopf schon ein paar Ideen, die betreffen das, die betreffen ab und zu was anderes. Ich bin ja erst 34, also ich habe sicher noch 30 oder 40 Jahre bis zur Pension. Und ich werde jetzt nicht 30 oder 40 Jahre lang da sitzen und Kaffee trinken und surfen gehen. Nein, das sicher nicht.
Interviews geben, Podcast-Interviews geben. Aber das heißt ja, dass der Staat wirtschaftlich gesehen besser nicht sein hätte können, oder? Durch das, dass die Leute irgendwas braucht haben, womit sie sich ihre Zeit vertrieben haben, sie haben viel Zeit gehabt. Das heißt, euer Start war gut.
Der Start wirtschaftlich gesehen von den Verkaufszahlen war absolut gut. Wir haben auch eh gebraucht, weil einerseits, wir waren bei den Baukosten im Rahmen, aber wir waren halt schon, so wie es bei jeder Baustelle ist, ein bisschen über dem geplanten Budget waren wir schon. Ja, jetzt nicht exorbitant, aber 4-5% sind halt bei so einer Summe, macht halt dann auch gleich was aus. Und wir haben schon in den ersten Jahren nur große Kosten gehabt mit Nacharbeiten, Umbauen, Revisionssachen, bis dass wir wirklich gewusst haben, wie müssen wir das überhaupt betreiben, so dass auch in der Instandhaltung kosteneffizient ist. Ja.
Aber könnt ihr die Welle trockenlegen zum Beispiel? Könnt ihr an der Welle arbeiten oder an der Hydraulik unten und das Ganze ist trocken?
Können wir. Also wir können zu die Hydraulikzylinder können wir teilweise so dazu heraus, also auch wenn die Welle im Betrieb ist, da kann man die Abdeckungen aufschrauben, kann reinschauen und dann sieht man mal bei dem oberen Teil von den Hydraulikzylinder zum Beispiel, was dort Sache ist. Wenn wenig Wasser ist, können wir mit den Glocken so fahren, dass kein Wasser durch den Kanal rinnt. Also das ist dann wie ein See. Und dann machen wir halt oft Revision in dieser Art und Weise, dass man wo ein ins Wasser reingeht im Neoprenanzug, dass man unter Wasser was arbeitet, wo eine taucht, gerade Schottersediment ist bei uns ein Thema, wo wir damit, zum, ich würde es nicht sagen zum Kämpfen, aber wo wir immer wieder dahinter sein müssen, dass das nicht zu viel wird. Das machen wir dann meistens unter Wasser. Aber wir können den ganzen Kanal auch trocken legen. Also wenn man wirklich einmal beim Betonboden, da haben wir dort und da einen Abrieb, weil eben der Schotter runterkommt, da müssen wir mal nachbetonieren. Wir haben einmal gemessen, wie viel Abrieb das auf der Stahlplatte gibt. Da können wir es trocken legen und auspumpen. Und dann kannst du wirklich in deinem ganzen Kanal, das ist wie auf der Baustelle, normal arbeiten.
Ja. Perfekt. Das ist alles spannend, unglaublich. Wie zufrieden bist du eigentlich mit der Lage hier im Salzkammergut? Ich meine, das ist ja wirklich eine traumhafte Stelle. Obwohl, würdest du dir manchmal wünschen, dass es ein bisschen näher an Ebensee dran ist oder noch lieber ein bisschen näher an Bad Ischl, oder bist happy?
Nein, ich bin eigentlich voll happy, weil man könnte jetzt sagen, ja, wenn es ein bisschen näher in der Zivilisation war, dann da sie vielleicht ein wenig mehr, dann kann man mehr Zuschauer, dann war alles ein wenig belebter. Aber ich finde, dass die Lage passt zum Projekt und passt zum Sport. Und wenn man sich im Salzkammergut auskennt auf der B145, da fährt man von Gmunden bis nach Ischl und da kommt man nicht bei uns vorbei. Weil du musst von der Bundesstraße runterfahren, fährst eine schöne Allee entlang, wenn du von der einen Seite kommst, auf der anderen Seite fährst du durch den Wald und dann mitten aus dem Nichts kommt auf einmal die Wöhn raus. Und drum, die Lage ist einerseits, was das Erscheinen betrifft, wenn man herfährt, super. Und wenn ich da jetzt sitze und ich habe da im Hintergrund die hohe Schrott, wo ich dann im Frühjahr sehe ich, wie viel Schnee das umliegt und wie viel Schneewasser das runterkommt, das ist schon super. Ja.
Und du hast ja auch ein bisschen ein Glück, weil die Welle macht ja Lärm, das muss man ja schon sagen, natürlich. Und hast ja auch relativ wenige Anrainer hier, oder?
Absolut, ich meine, der Lärmpegel vom Wasser hat sich jetzt nicht recht viel verändert, weil es war vorher eben eh in der Traun schon eine Schwelle drinnen, wo schon ein Lärm entstanden ist. Also dieses Meer an Lärm ist jetzt nicht so schlimm. Und es ist aber wirklich wenig bebaut da und es ist wirklich sehr schöne Natur. Also von da, wo wir jetzt sitzen, da sehe ich eins, zwei, drei Häuser, wenn ich mich umschaue.
Ja. Eben, es ist toll.
Ja, der Rest ist Natur. Ja.
Wow. Wir haben zuerst gesagt, wir wissen nicht genau, wie der echte Salzkammergutler tickt, aber probieren wir es trotzdem. Was macht dich, wenn du ein bisschen nachdenkst, zu einem echten Salzkammergutler? Was erdet dich hier? Was verbindet dich mit dieser Region, die es woanders nicht geben würde?
Einerseits die Natur, ja, es ist, wir haben die Rückmeldungen, die wir von den Leuten kriegen, es ist einerseits das Panorama ist voll schön, aber was auch extrem wichtig ist, die Qualität vom Wasser ist so gut. Mhm. Ja, das sind andere Leute, die zu uns kommen aus dem Ausland oder aus anderen Regionen in Österreich, aus der Stadt, die sind das nicht gewohnt, dass du in einem Trinkwasser surfen kannst, dass du in einem Trinkwasser Sport machst, weil Trinkwasser ist eigentlich was so wertvoll ist, dass es nur zum Trinken genommen wird, ja, oder halt im Haushalt für Klospülung und fürs Bodengehen, aber sehr selten für Sportarten. Und das ist bei uns halt der Vorteil, durch das, dass man das natürliche Wasser von da dran nützt und das eigentlich einen sehr guten Standard hat. Das ist für viel ungewohnt. Also das, die Naturverbundenheit macht, glaube ich, einen Salzkammergutler aus. Und schon dieses stur sein, bodenständig sein. Wir haben schon oft Leute, die kommen und glauben, dass sie uns erklären müssen, wie das da funktionieren muss. Und wir sagen halt dann, ja, nein, das funktioniert anders.
Ja, nein, ist die Bescheid.
Ja, eh, aber, genau.
Ja, so ungefähr. Und dann machen wir es halt trotzdem so, wie wir glauben, dass es gescheit ist. Und es kommt zum Glück auch sehr oft aus, dass das tatsächlich der richtige Weg ist. Ja.
Aber du hast auch, finde ich, sehr international gedacht, weil du hast es dann The River Wave genannt und nicht die Traunwelle.
Ja, das kommt, das ist natürlich, die Surfszene in Österreich ist nicht zu unterschätzen, aber ist jetzt nicht riesengroß. Ja. Und das kommt noch, obwohl, also die Szene wächst auch. Ja. Aber wir haben schon viel Gäste aus dem Ausland, die man Gäste, die aus Deutschland kommen, die reden auch Deutsch, die reden halt keinen Dialekt, aber ja, da hätte die Flusswelle auch passt, das hätten sie schon verstanden. Aber Leute, die aus Italien, Slowenien, Tschechien haben wir viel, die kommen, die reden halt kein Deutsch und insofern hat der Markenname auch in irgendeiner Art und Weise für alle weltweit eigentlich verständlich sein müssen. Kommt wahrscheinlich auch dazu, dass einer von unseren Ingenieuren aus den USA war. Ja. Cool.
Aber sind die Gäste, die herkommen, auch überrascht, dass das hier gibt und dass das so super funktioniert?
Jene Gäste, die sich mit Flusssurfen auseinandersetzen, die kennen das, die wissen das, wie sowas funktioniert, die sind natürlich begeistert, wie es vom Panorama zum Beispiel, ja. Leute, die nichts mit dem Sport zum Tun gehabt haben, die das irgendwo gehört haben, in einem Podcast, im Fernsehen gesehen haben, im Radio gehört haben, auf Instagram oder sonst wo und einen Kurs buchen, die kommen und schauen her und sagen, hey, das ist der Wahnsinn, dass das bei uns da gibt.
Ja. Ja. Es ist auch wirklich der Wahnsinn. Ich bin zum zweiten Mal da und mir taugt es total. Gehen wir trotzdem weg von der Welle kurz. Wer bist du oder wie tickst du, wenn du einmal nicht da bist? Was macht dich aus als Mensch?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin selten nicht
oder,
da.
Oder gibt es die Abseits? Gibt es ein Privatleben bei dir oder verrinnt es einfach ineinander?
In der Sommersaison verrinnt es definitiv ineinander, ja. Es ist aber wie bei vielen Sommersaisonjobs so, dass man halt im Winter mehr Zeit hat und es gibt dann schon dieses private Ich gibt es schon. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch wenn man einen Job hat, wo man viel arbeitet, dass dieses private Ich gibt, dass man einen Ort hat, wohin man sich zurückziehen kann, wo man nur man selbst ist, dass man für die Herausforderungen im Joballtag bereit ist und dass man die bewältigen kann. Ja. Ich habe auch jetzt in diesem Projekt, hat es wahrscheinlich dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich das mal finden müssen habe. Ja. Weil vorher ist natürlich, du gehst in die Schule, du studierst. Wir haben schon ein Familienunternehmen gehabt, aber das, wo ich auch mitgearbeitet habe. Aber das war nicht so intensiv wie die letzten 6, 7 Jahre. Und ich glaube, wenn man so eine intensive Phase hat, dann zeigt sich irgendwann, wer ist man privat, wer ist man persönlich wirklich. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe vor ein paar Jahren zum Jagen angefangen, bin viel in der Natur, bin auch gern draußen. Und es geht nicht immer darum, dass ich jetzt in den Wald gehe und ich erfülle meinen Abschlussplan, sondern es geht auch oft einfach darum, ich gehe in den Wald, sehe ich, so wie neulich in der Früh, Rekos mit einem Kitz und kann einfach 2 Stunden im Wald sitzen, mich entspannen und hab da meine Ruhe. Nehme meinen Hund mit und meine Freundin und dann passt das gut. Ja.
In der Reihenfolge.
Ja, ja, natürlich. Natürlich in der Reihenfolge. Das Wichtigste.
Aber das klingt total nach Gegensätzen. Reizen die generell? Weißt du, jagern und dann gehe ich surfen. Das ist ja was für jemanden, der nicht da ist, der sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht zuerst verortet da in Ebensee.
Absolut. Also ich glaube auch, dass das Salzkammer gut von Gegensätzen dominiert ist. Ja, ich war auch früher immer dieser der Surfer, der gerne ins Ausland fährt, ganz wichtiger Fixpunkt war, aber trotzdem der Fasching in Emsee bei mir. Ja. Und wenn man Emsee hernimmt, wir haben einerseits diese traditionellen Sachen wie die Klickler, die Vögelfang, die Jäger, auf der anderen Seite haben wir ein Kino in Emsee, wo Bands spielen, die in andere Großstädte in Österreich nicht auftreten. Ja. Und diese
vor allem gespielt haben, ne? Wenn genau. Man zurückschaut, ja. Unglaublich.
Genau, wir haben neulich habe ich zufällig mit einem von unseren Surflehrern geredet, der ist nicht aus Emsee oder nicht aus dem Salzkammer gut, dem habe ich dann erklärt, dass in Emsee mal die Foo Fighters gespielt haben.
Genau.
Ja, der hat das überhaupt nicht gepackt. Und ich glaube schon, dass das die Salzkammer gut auch ausmacht, diese Gegensätze, dieses Bewusstsein über die eigene Tradition, ja, und aber trotzdem sehr viel innovative, moderne Sachen, die aus dem Salzkammer gut rauskommen. Ja.
Hat das Salzkammer gut auf die River Wave gewartet?
Also ich glaube sicher, dass es ein paar Leute gibt, die im Salzkammergut wohnen und die darauf gewartet haben. Ja. Mhm. Ob die Salzkammergut darauf gewartet hat, weiß ich nicht. Kann ich schwer beurteilen, aber ich glaube schon, dass es eine gute Ergänzung ist. Ja. Ich glaube, dass wir durch diesen Ort da ein anderes Publikum in Salzkammergut bringen, wie es vorher da war oder zusätzlich. Ja. Das andere kommt natürlich auch noch, wenn jetzt haben wir Mitte Juli, ich glaube in 3, 4 Wochen sind in Ischl die Kaisertage, da werden wahrscheinlich an dem Wochenende mehr Gäste in Ischl sein, wie übers ganze Jahr durch uns ins Salzkammergut kommen. Aber da kommen halt immer die gleiche, immer das gleiche Klientel und durch uns kommt schon ein anderes Klientel ins Salzkammergut einer, kommt aber andererseits auch ein anderes Bild vom Salzkammergut nach außen.
Was war das Verrückteste, was du je hier bei der River Wave erlebt hast?
Da gibt es viele Sachen. Da gibt's ganz viele
ja,
Sachen.
Die wollen wir hören.
Ich mag deinen Lacher.
Da gibt es ganz viele Sachen. Also was schon immer wieder lustig ist, das war gerade in den ersten Jahren, wie die Kajakfahrer und Stand-Up-Paddler in der Traun noch nicht gewusst haben, dass da jetzt was Neues gibt. Das war dann immer recht lustig, wenn sie die übersehen haben und dann hat sie sich in den Kanal reingezogen. Dann sind sie über die Wellen drüber geschwappt worden und dann sind sie umgekippt. Das ist in 90 oder 95% der Fälle lustig, wenn ab und zu war es auch so, dass wir wirklich einmal aus dem Wasser rausziehen haben müssen. Ja. Das schauen wir. Aber das Verrückteste, da gibt es ganz viele Sachen. Ich glaube, eher so Sachen, die, wenn man anders fragt, was waren die Sachen, die einem in Erinnerung bleiben, die wirklich ganz besonders und speziell sind, ist, wir arbeiten sehr viel mit Red Bull zusammen und da kommen auch relativ viele Sportler von denen. Und es ist natürlich jedes Mal, wenn du einen Surfer, der von Red Bull gesponsert ist, der normalerweise irgendwo auf der Welt um und um surft, die größten Wellen in Nazaré surft, der dann da herkommt, ja, und sich bei dir bedankt, dass er da surfen gehen darf, zum Beispiel der Italo Ferreira, der Olympia-Gold gewonnen hat, der kommt dann her, ist 8 Stunden im Wasser und bedankt sich bei dir, dass er da surfen dürfen hat, das ist halt schon, das ist schon geil.
Im Moment, 30 Sekunden darf er.
Ja, der war immer 30 Sekunden hintereinander und zum Schluss, die letzten 3 Stunden war er dann allein rennen, da kann er so lange fahren, wie er will, das ist mir wurscht.
Also gibt es doch Ausnahmen, ja, Wahnsinn. Ich glaube, dass man da sehr, sehr viel sieht. Allein wir beide sind begeistert und schauen die ganze Zeit, drehen wir uns wieder um und schauen auf die Welle. Du hast den Fasching angesprochen. Reden wir über den noch. Bist du da aktiv oder passiv? Oder ist jeder Ebenseher sowieso aktiv im Fasching unterwegs?
Also im Fasching haben wir zu da. Das ist immer das Erste. Und die Leute fragen mich immer, wie wir im Winter offen haben. Sagen, ja, im November haben wir 3 Wochen zu, das ist ja nach der Saison. Dezember haben wir wieder offen und Januar, Februar, März richten sie dann, wie der Fasching ist. Nachdem richten sie dann unsere die Öffnungszeiten für die nächsten 3 Monate. Ich bin schon aktiv Bad. Ja. Ich bin eine Zeit lang einmal am Sonntag mit einer eigenen Gruppe mitgegangen. Jetzt gehe ich bei den Austrommlern mit. Am Samstag haben wir eine kleine Gruppe, wo wir mitgehen und der schönste Tag ist für mich eigentlich der Montag. Da gehe ich mit einem guten Freund, mit dem Chef Hannes, der beim Fasching aktiv ist. Da gehen wir gemeinsam beim Umzug mit und dann gehen wir fort und das ist immer lustig, wenn es dann am nächsten Tag schon halb und du bist noch unterwegs. Das ist schon, ja, schon was Besonderes.
Stimmt das Klischee, dass man einfach nicht zum Schlafen kommt das Wochenende über?
Nein, das stimmt nicht. Also es gibt sicher Leute, die einmal eine Nacht nicht geschlafen oder wenig schlafen. Wenn's aber, also bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich wirklich alle 3 Tage fortgehen will und der Gaudi haben will, dann ist es oft einfach gut, wenn ich am Sonntag dann vom Ruderball um 12 Uhr heimgehe und nicht erst um 4 Uhr in der Früh.
Der Ruhe, der Ball. Unglaublich, haben wir auch schon ein paar Mal gehört, gell?
Stimmt.
Sag einmal, wenn du einen Wunsch frei hättest für Salzkammergut, wie würde sich diese Region entwickeln in den nächsten 10, 15, 20 Jahren?
Ich glaube, das war ein sehr, sehr allgemein verfasster Wunsch. Nicht jetzt eine spezielle Richtung, dass ich sage, okay, es soll nur touristischer werden oder weniger touristisch. Das sind eh Sachen, die sind vorgegeben oder kommen eh von selbst. Ich glaube, das Wichtige ist, dass das Salzkammergut schaut, dass egal wo die Reise in den nächsten 15, 20 Jahren hingeht, dass Salzkammergut und die Leute darauf schauen, dass die Sachen, die Salzkammergut ausmachen, bestehen bleiben, dass die Natur bestehen bleibt, dass die Eigenheiten vom Salzkammergut und vor allem die Eigenheiten von der Bevölkerung, dieses eigene Denken, wir sind wir, ab und zu machen wir halt was anderes wie die anderen überall, dass das bewahrt bleibt, ja, dass die Natur und die Identität bewahren bleiben. Ja.
Ich denke mal, dass du ziemlich viel trotzdem mit jungen Leuten zusammenkommst, auch wenn du gesagt hast, die Erreichbarkeit ist vielleicht für junge Menschen ausbaufähig, aber gibst du ihnen das auch mit?
Ja, da musst du mal jung definieren. Ich habe gesagt, das ist, wir sind schwer zu erreichen für Personen, die keinen Führerschein haben. Also Jüngere. Mhm. Aber absolut. Also wir haben, sobald du einen Führerschein hast, 16, 17, da haben wir dann schon, da haben wir dann schon viel. Aber jetzt habe ich so viel geredet, dass ich, was war die Frage?
Die Frage war, ob du diesen Wunsch an das Salzkammergut den Jungen auch mitgibst?
Ich glaube, dass ich den Wunsch jetzt nicht so konkret formuliert mitgebe, ja. Aber schon so durch die Blume. Ja, also es kommt bei uns kommt immer wieder das Thema auf, naja, wo können wir, wir haben viele Leute, die mit dem Bus kommen, wo können wir mit dem Bus stehen? Wo können wir übernachten? Und dann sage ich halt, ja, es ist schwierig geworden, weil es ist alles Radrad geworden, weil es war in den letzten Jahren so viel und es ist so viel Schindler da drin geworden, dass dort, wo die Autos und die Busse gestanden haben, dass das ausgeschaut hat wie Sau, dass halt die Konsequenz daraus ist, dass du nirgends mehr einfach so stehen kannst. Und das möchte ich halt auch, das ist vielleicht auch ein Teil davon, dass wir schauen, dass wir die Natur bewahren, so wie sie ist, dass man sich mit dem Bus schon einmal wohin stellen kann. Aber wenn man fährt, dann sollte man halt seinen Scheiß wieder zusammenräumen und mitnehmen und beim nächsten Mistkübel reinschmeißen. Ne?
Das ist absolut ein Problem. Definitiv. Ist das auch der Grund, warum ihr oben sozusagen, warum man oben Parktickets zum Beispiel braucht?
Also wir haben den Parkplatz oben, da brauchst du Parktickets, weil da die Vorstraßen Richtung Feierkugel aufgeht und wir viele Mountainbiker haben Und das war praktisch so der Deal mit der Gemeinde. Wir stellen unseren Parkplatz auch den Mountainbikern zur Verfügung und die können ein Ticket lösen. Wenn sie bei uns dann was konsumieren, dann kriegen sie einen Teil vom Ticket wieder rückerstattet. Also die Surfer kriegen sowieso was rückerstattet, weil sie sowieso die Tageskarte konsumieren. Und die anderen, die nichts konsumieren, ja passt auch, könnt ihr feststellen, ist ab jetzt halt. Und die was konsumieren, die kriegen auch wieder was zurück. Ja. Alles
klar. Wir müssen noch ein paar kurze, schnelle Fragen an dich, bevor wir zum World Rap kommen. Kaffee oder kaltes Traunwasser am Morgen?
In meinem Morgen Kaffee, aber kurz Traunwasser im Gesicht, das ist 10-mal besser. Ja.
Meer oder Fluss? Wo wärst du jetzt gerade gern?
Jetzt bin ich eigentlich lieber am Fluss, weil im Sommer ist am Meer, wurscht, wo du hinfährst, außer im Norden oben, schon so heiß, dass da ein bisschen angenehmer ist von der Temperatur her. Am Boden kannst du auch gehen.
Und die Surfer sind ja oft ein bisschen philosophisch unterwegs. Was ist das Wichtigste, das Schönste, was du durch das Surfen in deinem Leben gelernt hast?
Im Flow zu sein, das ist ja so ein Standardspruch. Aber wenn man, ich glaube, das ist voll schwer zum Verstehen, bis dass man einmal beim Sonnenaufgang, bei einem guten Wasserstand da auf der Wöhn gestanden ist, dann schwimmen vielleicht Enten nur vorbei und der Fisch springt aus dem Wasser. Das ist die Naturverbundenheit, das ist schon, das lernt man beim Surfen schon, das ist was Spezielles, ja.
Letzte Frage vom World Rap: Ist dein Leben eine Welle?
Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur bei mir so, sondern bei allen anderen auch, weil es geht einmal auf und einmal runter. Und ohne Wellental gibt es da keine gut brechenden Wellen, die man dann abreiten kann. Ja.
Aber wenn man ehrlich ist, dieses in der Wellen sein, kann man auch anders verstehen.
Absolut. Es ist immer eine Deutungsfrage, oder?
Ja, stimmt.
Okay, kommen wir zum Wordrap. Am Salz kann man gut, schmeckt mir.
Ein gutes Gamsragout mit Säumelknödel und einem Achtel Rotwein oder einer halben Bier.
Okay, das war jetzt der Jäger.
Wie ja, geil stellen wir das gerade vor?
Ich koche aber auch gerne. Also das Gamsragout schmeckt am allerbesten, wenn ich es selber koche. Wir haben mit ein wenig Kürbis drinnen und ein paar Rosinen. Super. Ja, wow.
Herrlich. Am Salz kann man gut, taugt mir nicht.
Dass es kein Meer gibt. Also es ist schon, ich fahre ein, zwei Mal im Jahr dann auf Urlaub und da fahre ich gerne ans Meer, weil dieser Weitblick und Salzwasser, das bin ich von Kindesbeinen auf gewohnt, weil ich eben am Meer gesurft bin, jetzt auch immer noch, aber früher halt hauptsächlich am Meer. Und das ist so tief drin in dem Körper, das ist schon gut, wenn man das ab und zu wieder mal sieht. Ja.
Was waren eigentlich deine Lieblingsstrände?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe sehr gute Erinnerungen an Portugal zum Beispiel, ein Stück südlich von Ericeira, Praia de São Julião. Da war ich 5 Wochen lang Surflehrer, das war super.
Sehr fein.
Im Salz kann man gut, fehlt mir.
Das wäre es eigentlich bis jetzt, gell?
Ja, ab und zu ist mehr, ab und zu ist schöne Wetter, so wie es heuer wieder mal ist. Aber das gehört auch dazu, das macht uns aus. Eigentlich am Salz kann man gut, fehlt mir eigentlich nichts bis ganz, ganz wenig.
Kommen manche auch bei Regen?
Ja, absolut. Eben. Also wir sind zum Glück, wir sind ein Saisonbetrieb, aber ein klassischer Saisonbetrieb, der halt den Großteil vom Umsatz im Sommer macht. Ja. Aber wir haben so ein Glück, ein Saisonbetrieb, wo das Wetter bei uns eigentlich egal ist. Also wenn es so ist wie gestern, es stürmt und regnet, ist es egal, weil nass wirst sowieso und der Wind, ja mein Gott, der ist auch egal.
Nur bei echtem Gewitter, wenn es blitzt, jagst du die Leute raus.
Genau, wenn es wirklich blitzt, dann sperren wir zu. Liegt vor allem an dem großen Blitzableiter, ja, da steht der Strommasten vor der Energie.
Ja, und Max, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Natur, ja. Weil ich glaube, dass die Natur bei uns relativ einzigartig ist. Die gibt es in dieser Art und Weise nicht oft in Österreich und Europa. Und ich glaube, dass die Natur bei uns auch die Menschen prägt. Ja. Ich glaube, dass die Menschen im Salzkammergut nicht so wären, wie sie sind, wenn die Natur nicht so ist.
Das war ein wunderbarer Satz. Die Menschen im Salz kann man gut wehren, nicht so, wenn die Natur nicht so war. Ja. Wunderbar.
Vielen, vielen Dank. Wir sind begeistert von deiner Anlage. Ich glaube, wir kommen es wirklich mal ausprobieren.
Wir kommen sicher ausprobieren. Was für ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Max.
Ich sage danke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Fürs Abendprogramm müsst ihr euch halt noch was anderes überlegen, weil Surfen fällt flach.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.